Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina.
Heute geht es um eine Folge, die eher für Personal gedacht ist, also für Menschen, die mit Süchtigen arbeiten. Und zwar haben wir uns gedacht, nach der letzten Folge fehlt jetzt so ein bisschen der Teil, wie entscheide ich denn wirklich in der Praxis, je nachdem, wo ich arbeite, ob ich mit der Person arbeite und auch in welcher Form ich mit der Person arbeite, dass es nicht nur ganz oder gar nicht gibt. Und da haben wir uns gedacht, es braucht ein bisschen eine Struktur, damit auch jede Person für sich selbst entscheiden kann, was von der Folge ist relevant für mich, falls man nicht alles hören möchte. Und deshalb haben wir uns entschieden, das nach Arbeitsbereich aufzuteilen. Also in welchem Kontext arbeite ich? Manchmal ist es berufsgruppenabhängig, manchmal einfach auch die Art der Zusammenarbeit. Und das wäre so unsere Struktur für heute.
Und wir hoffen, dass die Folge für euch einen großen Mehrwert hat oder zumindest einige Fragen beantworten kann. Denn unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass berufsgruppenunabhängig es so ist, dass das Thema Sucht und Suchttherapie was ist, was in Fort- und Weiterbildung in der Regel nicht sonderlich tief gelehrt wird. Und da viele Fragezeichen häufig sind, was man denn jetzt mit jemandem macht, der unter einer Abhängigkeitserkrankung leidet. Und da hoffen wir, dass wir genau da ansetzen können heute.
Genau, damit das kalte Wasser, in dem man landet, dann doch nicht ganz so kalt ist. Genau. Dann starten wir mit dem Bereich Beratung, zum Beispiel Suchtberatung, aber auch einfach jede Form von Beratung oder auch PIA-Behandlung. Das ist PIA ist immer so für psychiatrische Institutsambulanz die Abkürzung oder einfach ähnliche Formen der Behandlung. Was aus unserer Sicht schon so das also eines der niederschwelligsten Zugänge sozusagen ist. Da würden wir ganz klar sagen, es braucht eigentlich nicht viel. Also die Person muss nicht klar entschieden sein, abstinent leben zu wollen. Die muss auch nicht klar entschieden sein, irgendwie extreme Dinge verändern zu wollen. Da geht es viel um Motivationsförderung, Beziehungsaufbau, die Person darin begleiten, überhaupt eine Entscheidung vielleicht perspektivisch für sich treffen zu können. Da, ich weiß nicht, wie du das handhaben würdest, Marti, aber da würde ich sagen, wäre die einzige Maßgabe, dass die Person committed ist, regelmäßig zu Terminen zu kommen und irgendeine Art von Anliegen hat, was einigermaßen zum Thema passt.
Ich würde auch sagen, die Beratung ist genau dafür da, die Suchtberatung. Man könnte auch Streetworking noch dazu zählen, auf niederschwelliger Ebene den Kontakt zu den Leuten zu behalten und eben vor allem dafür zu sorgen, dass sie nicht aus dem System rausfallen und eben im Kontakt mit dem Hilfesystem bleiben. Und da gibt es wirklich auch coole Angebote, die genau dafür da sind. Und ich würde mich dir anschließen, wenn man in dem Bereich arbeitet, da ist der Beziehungsaufbau das A und O. Und da geht es noch nicht mal so um die Veränderungsmotivation. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei uns damals im Entzug haben wir Leute, wo wir gemerkt haben, da ist vielleicht noch nicht die Veränderungsmotivation da. Da ist ein weiterer Schritt jetzt noch nicht so sinnvoll. Geguckt eben, dass wir die an eine Beratungsstelle oder Ähnliches anbinden, dass da einfach die mit jemandem cool im Kontakt sind und nicht aus dem System fallen.
Genau, und vor allen Dingen, da arbeiten ja oft auch entweder SozialarbeiterInnen oder auch vielleicht ehemals Betroffene, ne, ehrenamtlich. Das ist ja so der Fokus oder vielleicht auch pädagogische Hintergründe. Und da darf man nicht unterschätzen. Man ist ja dann doch in der Art der Gesprächsführung oder der Art, in Beziehung zu gehen, weil man einfach einen anderen Hintergrund hat, ist man doch einfach auch anders als, sage ich, therapeutisch oder psychotherapeutisch arbeitende Personal, ja, sage ich jetzt mal. Und ganz oft ist es manchmal für die Leute einfach angenehmer, weil die nicht das Gefühl haben, ich rede da jetzt mit einem Seelenklempner, sondern da schwätzt einfach jemand mit mir halt einfach irgendwie über die Sachen, die halt gerade los sind, ja, und es tut einfach mal gut, irgendwie drüber zu reden. Das fühlt sich oft weniger beängstigend an. Und deswegen bitte auch nicht unterschätzen, wie unfassbar wichtig diese Art der Kontakte dann auch sind. Also es ist nicht so im Sinne von, was soll ich jetzt mit den Terminen machen? Ich habe doch genug zu tun, sondern das kann einfach wirklich die Basis sein, die dann den Rest an Unterstützung und Behandlung überhaupt erst möglich macht. Und ich kenne viele PatientInnen, die über Jahre ein gutes Verhältnis, einen guten Kontakt zu den Suchtberatern haben, in Suchtberatungsstellen, und die ohne die sich dann nie entschieden hätten, was zu machen.
Absolut. Also das kann ich nicht genug unterstreichen. Es gibt ja dieses ganz berühmte Motivationsmodell, ist wahrscheinlich das bekannteste, die fünf Phasen der Motivation und was jeder braucht, um weiterzukommen. Und da steht ganz am Anfang der Beziehungsaufbau und der wirklich gute Kontakt auf Augenhöhe. Und wenn das nicht gegeben ist, kommt es gar nicht häufig zu den anderen Motivationsphasen, wie du richtig sagst. Und da gibt es auch wirklich coole Angebote hier in unserer Region. Die Beratungsstelle hat einen eigenen Kontaktladen, wo es darum geht, dass Menschen wirklich auch ohne Termin kommen können und mit dort arbeitenden Mitarbeiterinnen, aber auch anderen Betroffenen wirklich einfach ein Käffchen trinken und da so in den Kontakt mit dieser Beratungsstelle kommen. Und ich würde mich dir auch anschließend sagen, ich bin so dankbar für solche Angebote und ärgere mich auch immer, wenn wer auch immer sowas abwertet und sagt, ah, das ist ja nur Beratung oder ah, das ist ja noch gar kein richtiger Teil von der Suchttherapie, denn das ist Quatsch. Das ist die absolute Grundlage jeder Suchttherapie.
Ja, und ihr merkt, wir reißen jetzt manchmal vielleicht so ein paar Themen an, was auch Aufgaben sein können in so Beratungen. Wir werden schon darauf achten, dass wir nicht zu sehr ins Detail gehen bei den einzelnen Bereichen, weil wir ja in den darauffolgenden Folgen alles nochmal einzeln genauer erklären. Ja, also keine Sorge, wir werden da jetzt schauen, dass nicht zu viel redundant ist. Nur noch vielleicht eine Warnung zu dem Thema Beratung und Ambulanzbehandlung. Kennt und kommuniziert eure Grenzen. Also lasst euch nicht, ich sag mal, missbrauchen, dass sozusagen so eine Pseudopsychotherapie dann doch stattfindet. So nach dem Motto, nee, also ich bin noch nicht bereit für Therapie, aber eigentlich möchte ich gerne jede Woche oder jede zwei Wochen mit Ihnen reden. Und das reicht ja bestimmt auch als Therapie. Und dann muss ich ja gar nicht abstinent sein. Oder dann werde ich schon irgendwie abstinent, ne? Und da spreche ich jetzt gerade so die KollegInnen an, die eben keinen Psychologie-Hintergrund haben, sondern eher so einen Sozialarbeitbereich. Das ist ganz oft, haben mir das schon KollegInnen berichtet, dass es sehr überfordernd ist, weil man die Not sieht und weil auch einfach sehr viel Forderungen manchmal kommen von den Klienten und man irgendwie denkt, ja, okay, aber was ist denn die Alternative, wenn ich jetzt nicht mit denen rede und doch versuche, irgendwie therapeutisch was zu machen und gleichzeitig bin ich total überfordert, ja. Und es kann auch sehr hilfreich sein, genau das auszusprechen und zu sagen, ich bin für den und den Part da, aber für das andere, wenn sie da jetzt das Bedürfnis danach haben, dafür sind eben andere Menschen und andere Anlaufstellen zuständig. Also da auch ganz klar zu erklären, weil PatientInnen, KlientInnen wissen ganz oft nicht, welche Anlaufstelle macht was, ne? Und die verschiedenen Begrifflichkeiten und da eben auch die Grenzen anzusprechen.
Einer meiner besten ambulanten Psychotherapien mit jemand, der eine Abhängigkeitserkrankung gelitten hat, die lief so, dass er parallel zu meiner Psychotherapie immer noch regelmäßig in die Beratungsstelle gegangen ist und da einfach sozialarbeiterische Termine wahrgenommen hat. Um da vielleicht dann auch das Fazit darunter zu ziehen, gerade eben die Frage, was mache ich mit meinen Patientinnen, die ein Suchtthema haben, mit den Leuten zu überlegen, dass sie einfach mal zur Beratung gehen, hat häufig einen Mehrwert. Und häufig sind die Kolleginnen auch sehr froh, mit einem selber zusammenzuarbeiten, dann und sich dann auszutauschen. Also da würde ich sagen, nutzt einfach dieses wirklich coole Angebot. Und wir haben es ja schon mal in der Folge gesagt, die Leute, die in der Suchtberatung arbeiten, sind häufig auch einfach sehr, sehr cool.
Absolut, genau. Und für die PIA-Behandlung, also in der Ambulanz, gilt das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche wie ambulante Psychotherapie, aber es ist natürlich trotzdem immer eine Form von Psychotherapie, keine Richtlinienpsychotherapie einmal die Woche. Aber auch sehr viel Aufklärung, Beratung, Psychoedukation ist dann sozusagen dort die Aufgabe und eben Beziehungsaufbau. Und alles andere, was wir gesagt haben, kann man darauf auch übertragen.
Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über und da bin ich sehr glücklich, dass ich dich hier sitzen habe, weil das wirklich ein Bereich ist, da muss ich ganz so klar sagen, da kenne ich mich wenig aus und das ist nämlich der Bereich des betreuten Wohnens. Berichte doch mal gerne, wenn du jetzt mit mir auch jemanden hast, der sich nicht so gut dahin auskennt, was würdest du sagen, was spielt da vor allem für eine Rolle?
Also, ich glaube, es ist eine große Herausforderung häufig für die KollegInnen am Anfang zu entscheiden, was kann ich mit Leuten, die ein Suchtproblem haben, machen? Was sollte ich auch für feste Regeln vereinbaren? Wo muss ich akzeptieren, dass feste Vereinbarungen erstmal nicht klappen? Und wo darf ich aber auch eigene Grenzen setzen? Ja, und das wäre auch so das Erste, was ich sagen würde. Ihr dürft Regeln vereinbaren. Also nur weil eine Suchterkrankung eine Erkrankung ist und man über manches dann keine Kontrolle hat, heißt es nicht, dass man keine Regeln vereinbaren darf. Das heißt, wenn man für sich entscheidet, okay, ich möchte mit der Person arbeiten, auch wenn sie ein Suchtthema hat, zum Beispiel diejenigen, die nicht schwerpunktmäßig im betreuten Wohnen arbeiten, wo Sucht sozusagen, also Sucht der Schwerpunkt ist, sondern einfach andere Träger, wo es eigentlich um allgemein psychische Erkrankungen geht. Und plötzlich entwickelt sich da aber irgendwie ein erhöhter Konsum, dass man trotzdem feste Regeln vereinbaren kann. Zum Beispiel, dass die Person nicht zu intoxikiert, also unter Drogen, Alkohol, was auch immer, stehen darf, weil sonst die Person immer zu aggressiv, kränkend, verletzend, was auch immer ist. Dass man da klare Regelungen trifft und dass es eben aber auch in Ordnung ist, wenn das mal passiert. Also dass das nicht sozusagen im Sinne von so einem Liebesentzug, ne, wenn du rückfällig warst und einen Termin absagst, dann finde ich dich scheiße, sondern hier, sag's mir einfach, es ist in Ordnung, wenn es passiert, wir machen einen neuen Termin aus. Wenn es zu oft passiert, müssen wir natürlich drüber reden, ja. Aber generell ist da erstmal nichts Schlimmes dran. Also konkrete und klare, aber eben auch umsetzbare Regeln vereinbaren. Das wäre so das Erste. Da gehört auch häufig Reaktion auf Nachrichten dazu. Also habe schon häufiger den Fall gehabt, PatientInnen, die unter Konsum da so sehr wilde Nachrichten, E-Mails, Anrufe auf Mailbox hinterlassen haben, für die sie sich dann natürlich schämen, wenn sie irgendwie wieder nüchtern sind und die teilweise wirklich auch einfach respektlos und unter jeglicher Gürtellinie sind. Da muss man auch für sich gucken, ne? Also kann ich damit umgehen, wenn eine Person mich als dumme Fotze bezeichnet? Und ist das was die Person immer tut, weil das halt einfach die Standardbeleidigung ist, die abgespeichert ist? Oder ist es etwas, was wirklich gemeint ist, um mich zu verletzen? Ja. Und da auch ganz klar zu sagen, okay, das kann ich akzeptieren und das kann ich nicht akzeptieren. Oder zum Beispiel unter Konsum reagiere ich grundsätzlich niemals auf Nachrichten. Ne? Also wenn es heißt, ja, rufen Sie mich jetzt an, dass man einfach grundsätzlich nicht reagiert. Also das ist sehr individuell und da aber auch Mut, offen darüber zu sprechen mit dem Klienten und für sich zu schauen, wo sind meine persönlichen Grenzen. Denn wenn man zu sehr eigene Grenzen überschreitet, dann führt es einmal dazu, dass das Gegenüber denkt, ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Ne? Also mein Gegenüber wird ja bezahlt, ist für mich zuständig, muss mich betreuen und dann die Grenzen auch selbst nicht akzeptiert. Zum anderen brennt man einfach schneller aus. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn man das nicht nur mit einer Person hat, sondern mit mehreren, ist irgendwann einfach auch Schluss. Und man bringt auch dem Gegenüber nicht wirklich bei, wie man gesund Beziehungen führt. Weil auch eine Beziehung in Form von betreuten Wohnen ist eine Beziehung zu einem Menschen. Und wenn die Person lernt, ich kann alles mit der Person tun, was ich will, ich kann die behandeln, wie ich will und die bleibt trotzdem da, naja, inwiefern wird deine Beziehungsfähigkeit gefördert? Vielleicht erstmal so weit dazu. Hast du irgendwie noch Ergänzung dazu, Martin? Ja,
höchsten Respekt für alle Kolleginnen, die in dem Setting arbeiten, denn ich finde, es macht total Sinn, was du sagst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die in einem jetzt ambulant oder auch stationär betreuten Wohnen arbeiten, häufig einfach eine ganz, ganz innige Beziehung zu ihren Klientinnen und Klienten haben, was ja Sinn macht, weil man wirklich so ein fester Teil deren Lebens ist. Und dann finde ich total stimmig, was du sagst, dass das eben auch erfordert, dass man diese Beziehung ganz klar kommuniziert, wie die funktioniert, was Grenzen sind, was Vereinbarungen sind, weil das häufig Kollegen sind, da merke ich, die sind sehr, sehr nah dran an der Lebensrealität natürlich der entsprechenden Klientinnen und Klienten. Und ohne jetzt ich selber große Erfahrung da zu haben, finde ich, macht es total Sinn, was du sagst, dass es da wirklich um ganz, ganz klar die Fragen geht, wie gestalte ich diese Beziehung bewusst und wie kommuniziere ich das auch dagegen. Was ich häufig mitbekommen habe bei Supervision, Intervision, gerade bei Kollegen, die im Entzug arbeiten, wenn da Leute immer und immer wieder kommen, dass man sagt, ah, die schaffen es irgendwie nicht, diesen Teufelskreis durchzubrechen, habe ich häufig erlebt, dass dann so vor allem das stationär betreute Wohnen als so die letzte Möglichkeit vorgeschlagen wird, zu sagen, ah, der schafft es einfach nicht allein ohne Hilfe irgendwie raus aus dem Konsum, der muss jetzt irgendwie stärker betreut werden, vielleicht auch in dem stationär betreuten Wohnen. Würdest du dich denn diesen Impuls anschließen?
Ich glaube, da würde ich tatsächlich sagen, dass ich dieses Thema wirklich auf die Folge verschieben würde, wo es um betreute Wohnformen geht, weil da, wenn ich jetzt darauf antworten würde, wird das zu sehr in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, dass das vielleicht insofern ein bisschen zu dem zweiten Punkt passt, den ich bei der heutigen Folge sozusagen nochmal benennen wollte, nämlich was können denn dann vielleicht Aufgaben sein, die man übernehmen kann, wenn sozusagen gerade Konsum noch so ein großes Thema ist. Und das würde ich etwas sagen, das ist bei stationären Wohnformen dann manchmal noch ausgeprägter als vielleicht, wenn die Person eine eigene Wohnung hat. Aber genau, das wäre mein Vorschlag, dass wir das verschieben auf die Folge dann. Den Punkt, den ich noch benennen wollte, ist, was sind wichtige Aufgaben, jetzt zum Beispiel aus Sozialarbeitersicht, die man mit jemandem mit einem Suchtproblem trotzdem tun kann, wo man indirekt den Konsum oder die Sucht positiv beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und was aus meiner Sicht sehr häufig unterschätzt wird, wo manchmal je nach Haltung und auch Persönlichkeit, sage ich mal, der Kollegin auch mal der Satz fällt, ja, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, das sind für mich so Sachen wie Ernährung. Darüber reden, wie kann ich günstig und einfach mir was zu essen kochen, was nicht einfach nur wo ich mir irgendeinen Scheiß reinfahre oder jedes Mal einen Döner für 5 Euro kaufe und am Ende des Monats kein Geld mehr habe und dann Suchtdruck kriege, weil ich kein Geld mehr habe. Sauberkeit zu Hause. Basales, also wirklich grundlegendes Vermitteln von, wie kann ich mein Zuhause sauber halten? Wie schaffe ich es irgendwie mit einer Struktur, den Antrieb dafür zu kriegen? Weil grundlegende Sachen wie ein Bedürfnis sich selbst und das Zuhause irgendwie ordentlich und sauber zu halten, ist etwas, das beeinflusst grundsätzlich die Stimmung und damit auch das Verlangen zu konsumieren. Sozialkontakte. Wo kann ich mich anbinden? Gibt es irgendwie Vereine? Gibt es irgendwelche Selbsthilfegruppen? Gibt es irgendeinen Sport, den ich vielleicht machen kann? Da scheitert es oft an so Sachen wie, ich traue mich nicht, irgendwo anzurufen oder ich schaffe es nicht, irgendwie zu googeln, ja, und zu gucken, wo es ein Angebot gibt. Oder ich brauche jemand, der beim ersten Mal mit mir dahin geht, ja, dass ich mir das anschaue. Das sind einfach Sachen, die werden oft sehr, sehr unterschätzt. Und wir wissen selber, was Einsamkeit mit Menschen macht, brauche ich nicht erklären, wo da ein Zusammenhang zur Sucht ist. Ja, genauso auch sich die Zeit zu nehmen, so Alltagsprobleme wie mein Handyvertrag ist zu teuer und läuft aus. Wie mache ich einen Vergleich für neue Handyverträge? Ja, das ist was, das ist für manche Menschen normal und für sehr viele Menschen aber einfach nicht. Ja, und heutzutage ohne Handyvertrag und ohne Internet zu sein, kann ich aber mal sagen, macht Suchtdruck des Todes. Ja, würde wahrscheinlich alle, die hier zuhören, auch wahnsinnig machen, weil wir selber alle schon abhängig sind. Ja, auch so Sachen wie Ausgabenmanagement, Haushaltsbuch führen. Das sind grundlegende Dinge, die sehr zum psychischen Wohlbefinden oder eben zur Belastung beitragen. Hast du noch ein Beispiel, was du ergänzen willst?
Nee, also ich habe fast fasziniert zugehört und habe innerlich sehr viel genickt und würde sagen, da macht total Sinn für mich.
Mhm. Vielleicht als letzten Punkt. Das, was wir generell schon in den Folgen so gesagt haben, dass es wichtig ist, einfach zu verstehen, was geht in dem Klienten oder Patienten, was geht in dem vor, was ist sozusagen das, was die Person antreibt, zum Beispiel zu konsumieren, dass das etwas ist, was ganz, ganz wichtig auch beim betreuten Wohnen ist. Oft denkt man, okay, ich bin ja nicht die Therapeutin und deswegen geht es ja nicht darum, dass ich jetzt mit der Person aufarbeite, warum hat sie jetzt Suchtdruck, warum konsumiert sie, warum kann sie nicht aufhören. Das ist ja Aufgabe sozusagen dann von den Therapeuten irgendwo in der Therapie. Ja, und zu einem gewissen Grad stimmt es auch. Ne, man sollte da irgendwie seine Grenzen kennen. Aber auf der anderen Seite würde man ja mit jedem Klienten am Anfang, wenn man sozusagen den Antrag stellt, wo man ja auch begründen muss, warum braucht die Person irgendeine betreute Wohnform, was sind die Ziele davon, muss man ja trotzdem verstehen, was sind die Probleme. Und das ist bei der Sucht nicht anders. Wenn man mit dem Klienten genauer schaut, was sind die Auslöser und vielleicht auch Dynamiken, ist es vielleicht jedes Mal der Kiosk, ja, oder ist es irgendwie die Pizzeria, wo der Dealer drüber wohnt, ja. Wenn man das genauer versteht, kann man auch besser für sich überlegen, was ist das, wo ich einen Mehrwert bieten kann als betreuende Person. Und da würde ich schon sagen, da sollte man nicht zu sehr an der Oberfläche bleiben. Also wenn man für sich nicht spontan sagen kann, was sind die typischen Auslöser meines Klienten, was sind die typischen Situationen, was ist vielleicht ein typischer zeitlicher Rhythmus, ja, wo irgendwie viel Konsum stattfindet, oder die schlechten Kontakte, dann ist es ein Problem. Die Fragen muss man sich selber beantworten können, sonst kann man aus meiner Sicht da auch keine gute Betreuung machen.
Und ich werfe noch das Wort Austausch in den Raum. Ich finde immer, es hat mir auch schon ein paar Mal den Punkt, gute Suchttherapie ist immer multimodal und multiprofessionell, also setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Playern zusammen. Und genau bei solchen Fragen, was sind eigentlich Grenzen meines therapeutischen Handelns, wenn ich zum Beispiel jetzt keinen psychotherapeutischen Hintergrund habe, finde ich immer am besten zu beantworten mit anderen Kollegen, auch von anderen Berufsgruppen, wo man im Idealfall dann gucken kann, wer übernimmt tatsächlich was. Und das ist was, das wird sich bestimmt wie ein roter Faden noch durch all unsere Folgen zu diesem Thema durchziehen. Dann klappt es meistens am besten, wenn man irgendwie nicht als einzelner Suchttherapeut, wie auch immer, mit welchem Hintergrund, als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern sich irgendwie mit anderen Netzwerkpartnern da austauscht.
Absolut. Und das macht sich zum Beispiel sehr häufig auch bemerkbar, wenn PatientInnen zum Beispiel zur Entgiftung gefahren werden. da ist es ganz häufig so, dass es dann die Leute sind, aus dem betreuten Wohnen zum Beispiel, die dann sagen, okay, wir haben die Vereinbarung, wenn der Konsum wieder an dem und dem Punkt ist, zum Beispiel täglich oder so und so viele Wochen, dann gehst du in den Entzug, und die dann aber die Person auch unterstützen, dass sie in den Entzug fahren. Ne? Das sind sehr oft Situationen, wo ein Austausch auch zustande kommt oder wo man merkt, okay, da ist irgendwie ein guter Kontakt. Da würde ich dir absolut recht geben. Wann würde ich denn sagen, arbeite ich nicht mit den Leuten in den betreuten Wohnformen oder auch bei Beratung? Wann würde ich denn sagen, ciao Kakao, ich glaube, du kannst dich mehr am Arsch lecken, ja, jetzt, du willst eigentlich nichts. Was würdest du denn spontan sagen? Was ist der Punkt, wo du als, jetzt, wenn wir mal bei Sozialarbeiter bleiben, sagen würdest, okay, nee, einfach nein?
Also ich würde sagen, wenn definitiv für einen persönlich eine Grenze überschritten ist, dass man sagt, hier kann ich mit der Person nicht zusammenarbeiten, beispielsweise, weil ich mich selber bedroht fühle oder es einfach hier auch vielleicht von den Werten so weit auseinandergeht, dass man einfach sagt, hier ist eine professionelle Arbeitsbeziehung in dem Moment nicht möglich. Wichtig ist, glaube ich, dabei bei Sucht vor allem, gerade in Intoxikation, du hattest eben auch mal gesagt, kann das auch durchaus was Temporäres sein und muss nicht das ewige Ende einer Arbeitsbeziehung bedeuten. Also wenn jedes Mal, wenn jemand betrunken, jemand beleidigt, dann die Arbeitsbeziehung beendet ist, dann hätten wir einige Leute nicht weiter in Beratung und Therapie. Aber ich würde sagen, wenn das wirklich was ist, wo man im besten Fall auch eben mit Kolleginnen und Kollegen sich austauscht und auch zusammen zum Schluss kommt, hier ist ein Punkt erreicht, beispielsweise Gewalt, aber auch sowas wie Sexismus ist immer wieder bei uns in der Klinik ein Thema, dass man dann sagt, Entschuldigung, zu dem aktuellen Zeitpunkt, das passt, also geht einfach jetzt gar nicht, dass wir gemeinsam arbeiten.
Ja, absolut. Das finde ich auch eine ganz klare Grenze. Da muss man auch einfach sehr drauf achten. Und ich würde auch sagen, sowas ganz Banales wie, wenn der Klient grundsätzlich die meisten Termine nicht einhält. Wenn
ja,
er nicht
das
kommt,
ist auch ein guter Punkt.
Ne?
Ja.
Wenn er irgendwie kurzfristig immer absagt oder wenn er wirklich komplett durchgehend eigentlich fast immer intoxikiert ist zu den Terminen, ja, dass faktisch es gar nicht möglich ist, die eigene Arbeit wirklich umzusetzen. Ne?
Ja.
Das würde ich
ja
sagen, sind so zwei K.O.-Kriterien, wo man auch wirklich guten Gewissens sagen kann, also egal ob jetzt betreute Wohnform, Beratung oder Peer-Behandlung, wo man einfach auch sagen muss, okay, es tut mir leid, ich kann hier nicht jeden retten. Du möchtest gerade sozusagen keine Unterstützung oder bist einfach zu sehr in dem Loch drin, dass du es gerade nicht kannst, dann ist es auch okay, aber dann kriegt jemand anders sozusagen den Platz.
Voll, und dazu kommt ja noch, was wir auch in der Folge mal gesagt haben, das ist dann ja auch kontraproduktiv, weil wenn man dann immer solche kleinen Versuche scheitert, die aber startet, wo schon von vornherein ist, dass das scheitern wird und man sagt, okay, ich gebe mal, wir können hier anfangen zu arbeiten, aber irgendwie allen ist klar, zu dem jetzigen Zeitpunkt wird das nicht zum Erfolg führen, ist das ja auch eine Lernerfahrung, dass sowas immer und immer wieder zu Misserfolgen führt und irgendwann lässt man es bleiben. Und da finde ich es auch einfach gegenüber den Betroffenen fairer und authentischer zu sagen, nee, bevor wir jetzt irgendwas hier starten und wir merken beide, das ist jetzt nicht das Richtige für sie, macht man es erstmal nicht lieber. Genau, und da wären wir beim Thema Entzug. Und da haben wir ja auch den Fall, dass einfach viele, viele Berufsgruppen da aktiv sind in der qualifizierten Entzugsbehandlung, was ich auch immer sehr cool finde, weswegen ich den Bereich sehr mag. Und da ist dann auch häufig auch die Frage, was macht man mit den Menschen, die jetzt im Entzug sind? Wie will man da arbeiten oder was sind auch einfach auch Ziele und Entscheidungen, die man da trifft? Was würdest du denn sagen, würdest du Leuten mitgeben, die vielleicht gerade im Entzug auch anfangen, egal in welcher Berufsgruppe, was da zentral ist?
Ich würde sagen, ihr habt das Recht, zu entscheiden, wer kriegt wie viel Zeit und wie viel Aufmerksamkeit sozusagen oder wie viel Unterstützung. Also das heißt nicht nur, weil jemand jetzt gerade schon im Entzug da ist, dass deswegen das komplette Programm von Einzelgesprächen, Beratung, sich austauschen mit anderen Leuten, versuchen, irgendeine Therapie anzubahnen, dass das jeder gleichermaßen kriegt. Und man hat auch das Recht, wenn da Leute sitzen, wo man das Gefühl hat, die sind nur da, weil Ende des Monats ist, oder die sind nur da, damit der Stoff vielleicht nochmal geiler kickt, wenn sie einmal entzogen haben, zu sagen, yo, Digga, da gebe ich meine Zeit einfach jetzt für andere Sachen irgendwie hin. Das finde ich, das Recht hat man.
Also definitiv. Und wichtig ist ja auch, dass wie es im Entzug weitergeht, auch das ist ja völlig individuell. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man mit Klientinnen, Klienten im Entzug im krassesten Fall danach direkt im Entzug nahtlos eine Reha organisiert, die dann übergangslos stattfindet. Oder es besteht die Möglichkeit eben, wie wir es eben gesagt haben, zu sagen, nee, gehen Sie doch danach zur Suchtberatung und klären Sie da das weitere Vorgehen ab. Und da bin ich voll bei dir zu sagen, das ist jetzt kein Topf, den wir über alle stülpen, sondern das ist jedes Mal individuell und sollte gemeinsam mit Betroffenen, vielleicht auch Angehörigen, aber aber auch eben mit dem Team im Entzug besprochen werden, zu überlegen, wo wollen wir eigentlich mit jedem hin? Denn das ist auch was ich von Kollegen gehört habe, die in Rehas arbeiten, dass die Leute, die mit Nahtlosverfahren direkt aus dem Entzug kommen, häufig auch die Wackelkandidaten sind, weil die vielleicht einfach für sich noch gar nicht bereit waren, jetzt in Entwöhnung zu gehen, aber im Entzug das Team, das quasi für die entschieden hat, gesagt hat, ja, nach den 3 Wochen geht's jetzt direkt in Reha, und das hat häufig keinen Sinn gemacht.
Total. Und das erlebe ich auch oft, wenn die sozialarbeiterischen KollegInnen neu anfangen, oder eigentlich nicht nur die, aber die sind halt dann in der Situation, das dann zu beantragen. Aber generell bei neuen KollegInnen, dass die so in Not kommen, wenn der Patient sagt, ja, und ich schaffe das nicht und ich kann jetzt nicht nach Hause und dann werde ich sofort rückfällig und so, ne? Also so einen richtigen Druck aufbauen, dass die dann so in so eine Not kommen und dann ins Agieren kommen letztendlich, ne? Also dass sie die Hilflosigkeit von Patienten, dass es sich überträgt und gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Verantwortungsabgabe, find du doch jetzt mal eine Lösung für mich, ja, dass ich da nicht nach Hause muss, dass sie dann zu schnell irgendwelche Therapien beantragen. Und dass da erstmal sinnvoll ist, sich zu fragen, was sagt mein Bauchgefühl? Habe ich das Gefühl, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt und die Person will wirklich, oder will die Person einfach ein bisschen die Eier geschaukelt kriegen, oder wie eine Kollegin immer sagt, das Ärmchen noch in die Sonne legen, ja. Oder ist es wirklich so, dass das ganze Team das Gefühl hat, die Person will, aber sie schafft es nicht, über den normalen Weg zu Hause mit einer Suchtberatung das zu beantragen. Also da wirklich gut im Austausch zu sein.
Und ein Thema, glaube ich, was jetzt auch diese Folge sprengen würde, das vielleicht was für unsere Entzugsfolge dann ist, ist die Frage, wann entlasse ich eigentlich Leute? Also wann gibt's die sogenannte disziplinarische Entlassung, die ganz häufig immer im Fachjargon so heißt, wenn jemand rückfällig wird oder wenn jemand sich nicht an die Stationsregeln hält. Und das ist ein Thema, seit ich in Entzügen arbeite, wird das hoch und runter diskutiert. Auch hier bin ich, glaube ich, Freund der individuellen Entscheidung. Würde aber sagen, dass das vertagen wir auch noch, das Thema.
Ja, genau. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, Mut auch zu konsequenten Handeln, wenn man das Gefühl hat, das macht keinen Sinn.
Ja, ne? Absolut, genau. Sonst wären wir wieder bei dem Punkt, es macht keinen Sinn, jemanden mitzuschleifen, der es entweder selber nicht möchte oder für sich einfach auch nicht so weit ist.
Ja. Vielleicht auch der Diagnostikpunkt. Das betrifft dann eher die psychologische Berufsgruppe. Ganz häufig kommt entweder von den Patienten die Anfrage, ja, ich will auch jetzt mal die Diagnostik, ich will auch jetzt mal endlich verstehen, wo das Problem liegt. Oder auch ehrlich gesagt, sehr häufig von der ärztlichen Berufsgruppe, dass sie sagen, ja, mach doch da mal die Diagnostik, damit man dann irgendwie vielleicht eine medikamentöse Lösung irgendwie finden kann oder so. Da würde ich ganz klar sagen, wenn jemand im Entzug ist, wo man das Gefühl hat, die Person will eigentlich nicht abstinent sein und da ist wenig Bereitschaft, selbst irgendwie auch was beizutragen zu der Therapie im Entzug oder dazu, dass es irgendwie danach anders verläuft, dann würde ich ganz klar sagen, da reiße ich mir kein Bein aus für die Diagnostik. Weil Diagnostik kostet uns viel Zeit. Das ist etwas, es ist eh schon grundsätzlich so, wir sind tendenziell eigentlich immer unterbesetzt. Es kostet viel Zeit und das ist dann für mich nicht verhältnismäßig. Und außerdem muss man auch immer gucken, dass es nicht in irgendeiner Weise noch am Ende missbraucht wird, ne? Also da ist so der Klassiker ADHS-Diagnose, ne? Dass man dann irgendwo sich bei dem Psychiater, der halt irgendwie, keine Ahnung, sich die Eier schaukelt, der mal schnell Ritalin verschreibt und dann kann man es missbrauchen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das ist keine Generalunterstellung, ja, für Menschen, die sozusagen diese Diagnostik wollen. Aber da würde ich zurückhaltend sein. Mal abgesehen von dem Aspekt, dass wenn man im Entzug ist, man sowieso die Diagnostik sehr kritisch sehen muss, ob die überhaupt aussagekräftig ist. Das würde ich sagen, ist aber nochmal Thema dann in der Entzugsfolge.
Absolut. Den letzten Punkt hätte ich sonst auch ergänzt. Wir haben in der Diagnostikfolge haben wir über das ICD gesprochen, dieses große Almanachbuch, wo Diagnosekriterien für jede psychische oder für jede Erkrankung, die es so gibt, drinstehen von der WHO. Und bei den psychischen Erkrankungen hast du eigentlich immer diesen Zusatz, darf nicht auf die Folgen eines psychotropen Substanzkonsums zurückzuführen sein, genau. Und das können wir im Entzug ganz häufig eben noch nicht feststellen. Und dann wäre es einfach auch fachlich falsch. Beispielsweise bei sehr langem Amphetaminkonsum, wenn dann Leute abstinent werden, gibt es wirklich depressionsartige Zustände. Aber dann eine Depression zu diagnostizieren, wäre fachlich falsch, weil es eben auf den Entzug zurückzuführen ist.
Ganz genau. Oder auch einfach, weil das Hirn und die Seele so lange schon nicht mehr ohne Stoff war, dass sie halt einfach irgendwie aus dem Gleichgewicht ist und dann einfach ganz andere Symptomatik sich zeigt.
Genau, also ich sag den Leuten bei uns auf der Entzugsstation auch immer wirklich, wirklich konservativ sein mit Diagnosen, sondern eher, wenn danach die Abstinenz was länger andauert, die Leute dann nochmal woanders in dem Setting sind, sei es Tagesklinik, sei es Reha, sei es in der Psychotherapie, dass das häufig der bessere Ort für die Diagnostik ist.
Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Punkt über, oder?
Ja, ich wollte, ich habe es versucht mit einer coolen Überleitung, habe schon das Wort Tagesklinik in die in
das
den
tut mir leid.
Aber du hast sie ignoriert. Ist okay, ist okay.
Ich hab kurz abgeschaltet.
Das in Ordnung. Denn Tagesklinik wäre unser nächster Punkt. Und hier nämlich genau wieder die Frage, wie bei den anderen Settings, was machen wir da? Wann sagen wir, da macht es Sinn, mit unseren Klienten zu arbeiten und wann es nicht? Und das Praktische ist, wir beide waren oder sind auch noch sehr lang in Tageskliniken aktiv gewesen. Das heißt, hier würde mich auch deine Meinung interessieren, was du hier den Mitarbeiterinnen von Tageskliniken auf den Weg geben würdest.
Da haben wir uns so ein bisschen drei verschiedene Szenarien überlegt, die so klassischerweise vorkommen könnten. Das erste Szenario ist etwas, also erstmal unabhängig davon, ob es eine Suchttagesklinik ist oder eine allgemeine Tagesklinik. Es gibt ja leider viel zu wenig suchtspezifische Tageskliniken. Was mache ich denn, wenn jemand ein Suchtproblem hat, nicht so wirklich 100% motiviert ist, abstinent zu sein oder daran zu arbeiten, aber halt einfach andere extreme psychische Belastungen hat. Ja, also die Symptomatik auf einer anderen Ebene sehr ausgeprägt ist und man jetzt nicht einfach sagen kann, die Person darf sich nach Hause gehen. Also sobald es eben in Richtung starke lebensmüde Gedanken oder eine starke Symptomatik, die dazu führen könnte, wie extreme depressive Zustände, Angsterkrankungen, Psychosen und so weiter, dann muss man natürlich sagen, ja, auf jeden Fall, die Person braucht Behandlung. Ja, die kann ich nicht nach Hause schicken, nur weil sie da nicht motiviert ist. Ich verschlüssel natürlich die Diagnose, aber ich kann sie nicht nach Hause schicken. Was ich in der Behandlung beachten würde, ist, dass ich mit der Person immer wieder thematisiere, wo würde jetzt in bestimmten Situationen, die zu Belastungen führen, der Konsum reingrätschen und etwas verschlimmern? Wo wäre er kontraproduktiv? Wo ist der Konsum vielleicht auch eine Ursache für eine aktuelle Situation, wo eine Person sich reinmanövriert hat, was der Person nicht bewusst ist? Also sprich, eine Psychoedukation in Dauerschleife, nur eben anhand konkreter Situationen, die in der tagesklinischen Behandlung aufkommen, oder die halt in Einzelgesprächen besprochen wird, sodass es nicht die ganze Zeit so abstrakt bleibt für die Person. Weil man muss ja davon ausgehen, wenn man am Anfang irgendwann feststellt, die Person ist, ne, die sagt, ich will da eigentlich gerade diesem Suchtthema nicht arbeiten oder ich bin auch gar nicht einsichtig, dann kann man jetzt nicht die ganze Zeit so offenkundig auf dem Thema rumreiten, da wird es einen Widerstand geben. Aber man kann sozusagen sagen, okay, trotzdem mache ich ihn immer wieder bewusst, wenn mir etwas auffällt, was ich mit dem Konsum in Verbindung bringe, damit die Person vielleicht darüber indirekt eine Motivation entwickelt. Ja, auch wenn jetzt die Person weiß, dass sie eh wieder konsumieren wird, ne? Also wenn sie es am Anfang denkt. So, das finde ich, wäre so ein wichtiger Punkt.
Total. Und damit zusammenhängend, ich glaube, die Erfahrung haben wir beide gemacht, gerade Tageskliniken, die keinen Suchtschwerpunkt haben, haben häufig eine Ablehnung gegenüber Leuten mit Abhängigkeitserkrankung. Ich kenne wirklich einige Tageskliniken, wenn da Sucht in der Anamnese angegeben wird, ist Game Over. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen gemeinsamen Fall, einen Patienten, den wir beide kennen, wo wir es geschafft haben, mal, dass er in eine Tagesklinik ohne Suchthintergrund, ohne Suchtschwerpunkt gekommen ist. Und bei dem aber auch so ganz klare Absprachen waren. Der musste dann in unserem Bereich an der Suchtgruppe teilnehmen. Das wurde vorher vereinbart. Und ich glaube, da würde ich dich mal einfach so mit einschließen, wäre, wie du es eben gesagt hättest. Es macht schon Sinn, Leute da mit Abhängigkeitserkrankungen zu behandeln. Das kann auch ein Mehrwert für die Mitpatientinnen, Mitpatienten, für das ganze Team sein. Aber es muss eben gut geplant und es muss sozusagen ein Konzept dafür geben.
Ja, und da schließt sich auch an, es ist keine Option, so zu tun, als gäbe es die Sucht nicht.
Ja, das
also es ist
auf
keine
jeden
Option,
Fall.
Nur weil die Person sagt, ich will daran nicht arbeiten oder ich habe ja kein Suchtproblem, es zu ignorieren, es gar nicht mehr zu thematisieren und am besten auch noch gar keine Urinkontrollen zu machen und einfach so zu tun, als wäre es nicht so. Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also wenn ich noch einmal höre, ja nein, wir machen keine Urinkontrollen, sorry, das ist unterlassene Hilfeleistung, ich übertreibe jetzt, ja. Also, das ist ein Schwachsinn. Da fördert man, dass sich einfach alle kollektiv selbst verarschen. Und das ist für mich eine Verleugnung auf Teamebene, wenn man sagt, wir machen ja grundsätzlich keine UKs, deswegen machen wir es auch bei den Suchtleuten nicht. Ich finde ja grundsätzlich, man sollte häufiger mal Urinkontrollen machen, auch bei den Leuten, die kein offizielles Suchtproblem haben, aber das ist ein anderes Thema, kostet ja auch Geld. Aber da muss man einfach entweder wöchentlich oder unangekündigt oder wie auch immer, muss man schon darüber sprechen und das muss klar sein, es darf keinen Konsum während der Behandlung geben. Du kannst sie dir Binde wegknallen, wie du willst, wenn du fertig bist mit der Tagesklinik, aber während der Behandlung kannst du dir nicht die ganze Zeit die Binde zuknallen. Das muss schon eine Voraussetzung sein. Wenn die Person auch dazu nicht bereit ist, dann muss man wirklich sagen, dann macht es aktuell keinen Sinn.
Umgekehrt noch, finde ich aber genauso quatschig oder ärgert mich, wenn Tageskliniken von vorne weg sagen, nee, quasi sobald Konsum da ist, ignorieren wir ihn nicht, aber wir behandeln ihn einfach nicht. Die Leute werden ausgeschlossen aus dem Programm. Das ist auch ein Punkt, da würde ich auf, wie du gesagt hast, da kann man auch schon von unterlassener Hilfeleistung dann sprechen.
Absolut, definitiv. Ja, absolut. Ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass bevor man sozusagen eine Person dann entlässt und sagt, es macht keinen Sinn, dass man halt sich auf jeden Fall einmal noch Suizidalität abklärt. Ne? Mhm. Das ist immer schon ein wichtiger Punkt, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist und ansonsten halt dann die Person für sich selbst entscheiden muss, wenn sie distanziert ist. Genau. Diagnostik ist der gleiche Punkt, das brauchen wir jetzt nicht mehr ausführen wie beim Entzug, was wir gerade gesagt haben. Überlegt euch, was sinnvoll ist, was für Zeit ihr investiert. Passt auf, dass ihr nicht zu sehr involviert seid in, ich brauche eine Bescheinigung fürs Jugendamt, ich brauche eine Bescheinigung fürs Gericht oder für die MPU oder was auch immer. Dass man da gut einfach überlegt, wird man da gerade instrumentalisiert? Macht eine Diagnostik gerade Sinn, wenn die Person zum Beispiel sehr kurze abstinente Zeiten vorher nur hatte? Dass man das einfach mit einbezieht, das wäre das Gleiche wie beim Entzug.
Ja, und ich glaube, was auch in dem Bereich Tagesklinik, das haben wir beide, glaube ich, zur Genüge erlebt, immer wieder auch vorkommt, ist eine sehr schwankende Motivation. Das merkt man da auch häufig, weil eine tagesklinische Behandlung häufig auch ein bisschen länger geht, aber auch häufig einfach sehr intensiv ist, weil die Leute eben mit einem Fuß zu Hause sind, wo es häufig auch weiter Konflikte, einfach typische Themen im Alltag gibt, aber eben auch gleichzeitig eben in der Behandlung, wo dann diese Konflikte thematisiert sind. Und da geht es, finde ich, viel darum, das auch mal auszuhalten und auch als Mitarbeitende nicht in Panik zu verfallen oder in Resignation, wenn man das Gefühl hat, die Motivation kippt gerade so ein bisschen. Da gibt es auch den schönen Satz, finde ich, zu sagen, hey, selbst wenn man sich aktuell nicht ewig für Abstinenz entscheidet, man kann sich immer noch dafür entscheiden, gerade gegen den Rückfall. Das heißt, man backt in dem Fall kleine Brötchen. Und da, finde ich, auch habe ich die Erfahrung gemacht, auch in der Zeit, wo wir zusammen in der TK gearbeitet haben, ist auch hier wieder, auch wenn ich mich wiederhole, Teamaustausch und gemeinsam überlegen, wie lang wollen wir die Behandlung machen, was sind eigentlich aktuell die Ziele und auch hier wieder vor allem, und das ist mir ganz wichtig, weil ich oft erlebt habe, wenn das nicht ist, dann ist es für alle Beteiligten frustrierend, dass man eben sich ein Gesamtkonzept für die tagesklinische Behandlung überlegt, wo die Reise hingehen soll.
Absolut. Kann ich dir zustimmen. Und für diejenigen, die sich dann fragen, okay, was heißt dann sozusagen auch ein bisschen aushalten von der schwankenden Motivation oder was mache ich dann inhaltlich in den Einzel- oder Gruppentherapien in dieser Zeit? Das ist jetzt so ein bisschen an die gerichtet, die die Behandlerfunktion hätten, also PsychologInnen oder auch ÄrztInnen. Ich würde sagen, dass viel so, das ist, glaube ich, so klassisch VT auch, ne, Analyse der Belastung und Auslöser. Ne? Also, dass man trotzdem darüber spricht, was sind Situationen, wo ich Suchtdruck kriege oder wo ich irgendwie Rückfälle gehabt habe oder jetzt gerne einen Rückfall bauen würde, ja, sich das genauer anzuschauen, zwar nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene, sondern auch, was die Emotionen betrifft, um generell auch eine Emotionswahrnehmung, Kommunikation und auch Regulierung einfach zu üben. Ja, das ist ja ein Thema, was dann auch alle PatientInnen betrifft, egal ob die dann Suchtthema haben in der Tagesklinik oder nicht. Und auch dadurch leichter die wirklichen Vorteile, die auch für die Person selbst relevant sind von einer Abstinenz, besser auch ja definieren und gedanklich ausmalen lassen zu können. Ja, dass man das so ein bisschen besser erarbeitet, weil es ist ja immer so, Sachen können theoretisch toll klingen als Ziel in der Abstinenz, aber es muss für die Person selbst etwas sein, was sich lohnt. Und das kann man einfach viel besser im Konkreten besprechen, die Themen, die dann aufkommen während der tagesklinischen Behandlung, konkret zu machen und vor allen Dingen auch als letzten Punkt die Fortschritte zu spiegeln. Ja, also auch zu benennen, ne, was gibt es für Fortschritte oder Vorteile jetzt schon, dadurch, dass eine Abstinenz da ist, was vielleicht der Person selbst gar nicht bewusst ist.
Ja, und das alles, was du gesagt hast, kulminiert, finde ich, häufig in der Frage nach Verlängerung der TK oder der tagesklinischen Aufenthalte. Denn das finde ich noch eine Besonderheit bei dem Setting. Ich habe Tagesklinik häufig als den Ort erlebt, wo es am meisten um die Frage geht, kann ich noch länger bleiben? Entzüge sind häufig definiert, dass sie 3 Wochen gehen und auch andere Settings sind häufig viel klarer definiert, wie lang und wie viele Stunden das sind, wie in der ambulanten Psychotherapie. Und bei einer tagesklinischen Behandlung ist es häufig flexibler. Und ich hatte ganz oft den Fall, dass Leute sich gewünscht haben, ich würde gerne jetzt noch 2 Wochen oder 4 Wochen länger bleiben. Und da finde ich all das, was du jetzt gesagt hast, so wichtig, dann auch zu sagen, ja, das können wir machen, wenn es für Sie Sinn ergibt, für das, wo Sie hinwollen, und wenn es aber auch für uns Sinn ergibt, rückblickend von dem, wie bisher der Aufenthalt lief, was Sie sich mitnehmen konnten, wo wir auch denken, dass Sie sich da Ihren Zielen nähern. Und wenn es richtig gut läuft, und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, kann das wirklich unglaublich befriedigend für alle Beteiligte sein, wenn man dann gemeinsam reflektiert, sich nochmal Ziele für eine Verlängerung überlebt und das dann auch Sinn macht. Und die Leute am Ende sagen, cool, ich merke, ich bin jetzt näher dem Leben, das ich gern leben würde, durch die tagesklinische Behandlung bekommen.
Absolut. Und auch da auf den Prozess vertrauen. Oft ist es so, dass dann, wenn dann eigentlich die Entlassung ansteht, dass dann die Patientin erst nochmal ins Denken kommt, ah ja, okay, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dann zu Hause zu sein, dann merke ich dann doch, es könnte vielleicht doch schwierig sein, zum Beispiel mit dem Suchtdruck umzugehen. Und eigentlich möchte ich es jetzt doch gerne mehr probieren, weil mir geht es ja so gut dadurch gerade, dass sich dadurch nochmal neue Ziele generieren und man wirklich dann auch besprechen kann, was ist denn jetzt noch offen? Ja, und auch das kann manchmal eine Abstinenzmotivation noch verändern.
Ja, und hier vielleicht auch letzte Frage, wo du so gut eben bei mir reingegrätscht bist. Was würdest du denn sagen, ist bei der Tagesklinik Grund, dass du sagst, nee, sorry, aber das macht in dem Fall keinen Sinn?
Ja, also wenn man wirklich merkt, dass eine Motivation gerade eigentlich wirklich gar nicht vorhanden ist, das kann manchmal innerhalb von ein paar Tagen rauskommen, das kann manchmal aber auch ein paar Wochen dauern, dass der Patient einfach nicht wirklich mitarbeitet und man auch genügend überprüft hat, dass es an der Motivation liegt und nicht, dass es irgendwie andere Gründe hat, Überforderungen, Ängste nicht kommuniziert sind, vielleicht einfach auch die Person noch nicht ganz in der Beziehung angekommen ist, sage ich jetzt mal so. Ja. Manchmal sind auch so pragmatische Gründe wie, mein Hund ist die ganze Zeit zu Hause und ich habe eigentlich den ganzen Tag panische Angst, dass der mir alles auseinandernimmt. Ja, also manchmal sind es auch solche Dinge, dass dann wirklich klar ist, es gibt keine anderen Gründe. Und dass man dann wirklich sagt, okay, dann macht es aktuell keinen Sinn. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie kommuniziert man das? Ja, und wie macht man das? Da ist es immer am besten, wenn man schon versucht, das gemeinsam zu machen. Mhm. Also schon auch offen zu benennen, was sind die Gründe, weshalb jetzt eine Person gerade nicht motiviert ist, Behandlung zu machen. Auch zu benennen, was sind Nachteile davon, die Behandlung weiterzuführen, wenn sich eigentlich alle im Klaren darüber sind, dass die Person gerade nicht möchte. Und da greift das, was du vorhin auch schon gesagt hast, Therapie zu machen, wenn man es eigentlich nicht möchte, führt dazu, dass sie nicht funktioniert, dass man abspeichert, dass Therapie bei einem nichts bringt und dass das auf Dauer einfach extrem hilflos und ohnmächtig macht und dazu führt, dass man sich keine Unterstützung mehr holt. Und das ist was ich schon wirklich auch in dieser, ich sag mal, emotionalen Schwere und Tragweite genauso auch kommuniziere, dass ich da einfach auch das nicht mit mir vereinbaren kann, das zu begünstigen, ne, und da irgendwie eine Rolle auf diesem Weg zu spielen. Und dass das dann was ist, was irgendwie aktuell keinen Sinn macht und auch im Sinne der Selbstfürsorge und auch Verantwortung für sich selbst, dass man auch entscheiden darf, jetzt passt es nicht.
Das würde ich als Statement so stehen lassen und stattdessen auf ein Wort eingehen, was du gesagt hast, nämlich emotional. Denn jetzt werde ich emotional bei dem folgenden Thema, nämlich das der ambulanten Psychotherapie. Und ich fange es mal so an. Du hast mir im Sommer war das einen coolen Vortrag geschickt, den ich mir angeschaut habe, über da ging es um Stigmatisierung, um ambulante Psychotherapie und um Suchtpatientinnen und Patienten. Und da hat der Dozent so schön gesagt, naja, wenn man sich allein die Zahlen mal anguckt, sehen wir, dass die Abhängigkeitserkrankungen bei den psychischen Erkrankungen ganz hohen Anteil annehmen. Aber wenn man sich dann anguckt, wie viele der verschiedenen Diagnosen eigentlich in ambulanter Psychotherapie vertreten sind, ist Sucht verschwindend gering. Und das kann ich auch bestätigen. Ich kriege häufig die Jahresberichte von Ausbildungsinstituten hier in der Region psychotherapeutisch. Die machen dann ganz schöne Auflistungen, wie viele Diagnosen behandelt wurden. Und Sucht ist immer eine absolute exotische Geschichte dabei, obwohl es so viele Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen gibt. Und in Köln gibt es einen coolen Professor, der zu Stigmatisierung bei Abhängigkeitserkrankungen forscht. Und der hat mal in einem Podcast so schön pointiert gesagt, naja, wenn wir die abhängigkeitserkrankten Leute aus der Psychotherapie rauslassen, beziehungsweise denen sagen, ihr müsst erst abstinent sein, bevor ihr hier zu uns quasi in den exquisiten Club der ambulanten Psychotherapeuten reinkommt, dann ist es so, als würden wir Erkältungspatienten sagen, ja, ihr könnt gern zu uns als Hausärzte, aber erst wenn ihr aufhört zu niesen. So, dann
geil.
würde man sich ein sehr, sehr einfaches Leben machen. Und es gibt wahrscheinlich auch noch mehr Gründe, warum in diesen Statistiken die Suchtpatientinnen und Patienten in der ambulanten Psychotherapie so unterrepräsentiert sind. Schlechte Anamnese, wir hatten es in unserer Anamnesefolge. Auch hier, du hast es eben so schön gesagt, dass Therapeuten darüber hinwegsehen oder es ignorieren oder verleugnen, dass da eine Suchtthematik ist. Aber insgesamt muss man sagen, dass auch, was ich so, wenn ich meine Fühler aushorche oder ausstrecke, schon viel mitkriege, dass bei den ambulanten Psychotherapeutinnen, den Niedergelassenen viel ist, oh, wenn Sucht im Spiel ist, sorry, bin ich erstmal raus. Und gleichzeitig aber gibt's ja auch durchaus Gründe, wo man sagen kann, da macht wirklich jetzt ambulante Psychotherapie keinen Sinn. Und jetzt habe ich sozusagen dieses Dilemma groß aufgebaut und sage, Janina, löse es. Wann würdest du denn sagen, macht es Sinn zu sagen, das ist ein Patient, den lasse ich bei mir in die ambulante Psychotherapie?
Mhm. Da haben wir auch wieder so ein paar verschiedene Punkte als Orientierung sozusagen mitgebracht. Geil, jetzt sage ich auch schon mitgebracht. Ich fand es immer so nervig, wenn Leute in einem Podcast gesagt haben, wir haben euch was mitgebracht. Das ist mit Digga, gar nichts hast du mir mitgebracht. Aber ich wusste auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, dass sich wichtig ist, sich bewusst zu machen, ich habe Zeit. Also das ist ja ein bisschen anders als, sage ich mal, im Psychiatrieraum, wo ja immer ganz genau definiert ist von der Krankenkasse, was für was, wie viel Zeit und so. Und bei der ambulanten Psychotherapie haben wir insgesamt ja mehr Zeit, zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, also ich habe mehr Sitzungen, bevor eine Abstinenz vorhanden sein muss. Das waren wie viele aktuell nochmal? Wurde nochmal verlängert?
24 wurde zum Glück erhöht. Ja. Das haben auch alle Leute, die sich dafür einsetzen gegen die Stigmatisierung, sehr, sehr gefreut, dass es von 10 auf 24 Sitzungen erhöht wurde.
Und 24 Sitzungen plus sozusagen noch Probatorik, Sprechstunden und so weiter, hat man ja wirklich einiges an Zeit. Das heißt, man muss es einfach nicht sofort wissen, sowohl der Patient als auch man selbst nicht. Und dass man sich erstmal ein gutes Bauchgefühl machen kann. Das, glaube ich, ist schon mal ein Punkt, der sehr wichtig ist. So. Der zweite Punkt ist so ein bisschen das innere Bauchgefühl prüfen. Die psychodynamisch arbeitenden KollegInnen, da würde ich auch sagen, auf jeden Fall Gegenübertragung prüfen. Ja, also generell finde ich, sollte jeder seine Gegenübertragung prüfen, aber da nimmt es einfach nochmal mehr Raum ein. Habe ich das Gefühl, wie fühle ich mich mit dem Patienten? Wie fühlt sich das an, die Vorstellung, mit dem jetzt Therapie zu machen? Wenn da komische Gefühle sind, woher kommen die? Haben die was mit dem Patienten zu tun? Einfach, also ich sag mal, Persönlichkeitsstörungsbild, oder ist es irgendwie, fühlt sich das an, als würde es was mit dem Thema Motivation zu tun haben? Fühle ich mich irgendwie instrumentalisiert? Habe ich das Gefühl, ich bin Mittel zum Zweck? Zum Beispiel, ne, MPU, Frau droht mit Trennung, Arbeitgeber hat Druck gemacht. So, ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht? Oder habe ich das Gefühl, ja, die Person will schon, aber die hat einfach noch gar keine Ahnung, wie sie überhaupt formulieren soll, was sie will, und ist so sehr hilflos bei der Vorstellung, aus diesem Kreislauf rauszukommen, dass sie deswegen sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich es will. Ja, also sich einfach so ein bisschen da das eigene Gefühl und die Gegenübertragung zu befragen und auch so ein bisschen zu gucken, dass man die Gefühle und Gegenübertragungen anderer nutzt, wenn man es zum Beispiel in der Intervision bespricht. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr wichtiger Punkt.
Mit der Intervision würde ich mich anschließen. Ich habe eine echt coole Intervisionsgruppe. Grüße gehen raus, wenn ihr das hört, aus ganz vielen niedergelassenen Kolleginnen, die häufig eben bei wenn jemand mit Abhängigkeitserkrankung entweder am Anfang kommt oder das während der Therapie erst ein Thema wird, häufig dann auch das in der Intervision einbringen. Und da zeigt sich auch häufig, dass es wirklich eine Einzelfallentscheidung ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist da auch, wie wir es so schön gesagt haben, Mut zum Ausprobieren häufig das Ding und nicht dieses vornherein ablehnen. Und ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr, sehr coole ambulante Psychotherapien mit Suchtpatienten, wo auch die Psychotherapie genau das Richtige für sie war in dem Moment. Da kein Entzug, keine Reha, sondern das war das, was sie gebraucht haben. Und da wäre ich eher dafür, im Zweifel es eher auch mal zu probieren, denn eine Psychotherapie sozusagen beenden, zu sagen, nee, oder zu pausieren auch, zu sagen, nee, ich glaube, jetzt ist es doch eher mal ist gut, wenn Sie erstmal in Reha gehen oder, wie wir es eben gesagt haben, vielleicht parallel zur ambulanten Psychotherapie in Suchtberatung gehen. Das ist ja immer möglich. Nur ich tue mich immer so schwer, mit dem von vornherein Leuten quasi eine Tür zu knallen wegen einer speziellen Diagnose.
Ja, und das ist ja eigentlich sogar was, sage ich mal, in unserer therapeutischen DNA dann auch eigentlich schon drin sein sollte, dass wir zu Beginn einer Therapie immer überprüfen, ist es überhaupt ein Psychotherapiefall? Ist eine grundlegende Motivation vorhanden? Ist mein Verfahren das Richtige? Bin ich als Person die richtige Person? Und das würde ich sagen, das sollte man da einfach genauso machen. Ja? Hat die Person eigene Ziele, die sie sozusagen verfolgen will, die sie vielleicht nicht selber gleich perfekt in Worte formulieren kann, was ja sehr oft der Fall ist, aber kriege ich eine Idee davon? Und gibt es wirklich Belastungen, die die Person, also einen Leidensdruck, den die Person selbst auch hat, selbst wenn sie vielleicht beim Suchtthema dann noch nicht sicher ist, ist der Leidensdruck groß genug? Und einfach zu gucken, was wären denn die Themen und Ziele, die wir in der Therapie bearbeiten würden, auch unabhängig vom Suchtthema, weil es ja ganz oft so ist, wir wissen, dass wenn zum Beispiel eine allgemeine Zufriedenheit, eine Emotionsregulation, eine Konfliktfähigkeit, wenn das verbessert ist, dass das dann auch einen positiven Effekt darauf hat, wie viel man konsumiert und ob man konsumiert, kennen wir von uns selber, ne? Wenn wir irgendwelche Fressfleisch mit Süßigkeiten haben oder die Menge an Zigaretten, die wir rauchen, ja, dass das einen Einfluss drauf hat, aber das wissen die Menschen sehr häufig nicht. Und es reicht doch, dass wir es wissen. Ja, und dann können wir ja schauen, ob auf dem Weg die Person sozusagen eine Motivation entwickelt. Aber solange wir sagen, okay, grundsätzlich sehen wir da Themen und grundsätzlich ist die Person auch bereit, an den Themen wie zum Beispiel Emotionsregulation zu arbeiten oder eine Affektwahrnehmung erstmal, dann ist es doch fein.
Bin ich total dabei und deswegen finde ich es auch immer so quatschig, wenn man grundsätzlich pauschal sagt, es braucht eine 6-monatige Abstinenzzeit, bis man überhaupt eine ambulante Psychotherapie starten darf. Da gibt es Fälle, da macht das Sinn, aber gerade wenn du, wie du gerade gesagt hast, sowas zum Beispiel, was genuin psychotherapeutisch ist, wie Emotionsregulation, das Entscheidende ist, dass das nicht so gut klappt mit der Abstinenzfähigkeit über einen längeren Zeitraum. Was für ein Quatsch ist es dann, den Leuten quasi den Zugang zu dem zu verweigern, was sie bräuchten, um das Problem zu lösen. Und man verweigert ihnen den Zugang, weil sie das Problem haben. Also da knotet man sich ja selber so
die Katze in Schwanz.
Und genau, und da sind wir wieder bei dem schönen Beispiel mit, ja, sie dürfen mit Erkältung zu mir, aber dann bitte, wenn sie nicht mehr schnupfen, und dann kommen die Leute nicht, weil dann hat sich die Erkältung, dann braucht man ja keinen Arzt mehr so. Also das ist natürlich auch jetzt ein bisschen pauschal. Es gibt auch Fälle, da würden wir sagen, nee, da macht wirklich Psychotherapie im ersten Schritt keinen Sinn, sondern eines der anderen vielen Dinge, die man zum Glück noch hat im Suchthilfesystem. Aber es gibt eben auch die Fälle, da macht es mega Sinn.
Und für diejenigen, die sich jetzt denken, naja, geil, was sind ja die Fälle, wo es dann keinen Sinn macht? Ja, also zum einen, wenn wir das nochmal aufgreifen, wenn wir dann die verschiedenen Anlaufstellen in den nächsten Folgen nochmal näher erläutern, damit man sozusagen für sich weiß, in welchem Fall verweise ich jetzt meinen Patienten wohin. Da wird das nochmal genauer beschrieben werden. Aber natürlich ist es so, wenn jemand jetzt wirklich im Dauerkonsum ist, ja, nicht in der Lage ist, die Termine wahrzunehmen, ständig absagt oder immer intoxikiert ist, dann würde ich schon ganz klar sagen, dann geht gerade eine ambulante Therapie nicht. Ja, dann ist die Frage, okay, was sind die ersten Schritte, ne, Entzug, Reha, was auch immer. Aber auch da muss es nicht ein Schwarz oder Weiß geben. Ne? Es muss nicht ein Nein für immer geben, sondern es kann sozusagen auch ein erstmal das und solange machen wir schon mal ein paar Termine zur Unterstützung geben, ja, aber genau. Und was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist, dass man da für sich ehrlich entscheidet, was sind meine zeitlichen Kapazitäten. Also wenn ich jetzt etwas anbiete, kann ich das dann auch wirklich halten.
Abgesehen davon, fallen dir denn noch weitere wichtige Faktoren für ambulante Psychotherapeutinnen oder Therapeuten ein in der Arbeit mit Leuten mit Abhängigkeitserkrankungen?
Also vielleicht ein Punkt, der nicht so gerne besprochen wird, weil es vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein kann. Das Thema Ego in der Psychotherapie ist ja auch etwas, womit wir uns viel in der Selbsterfahrung auch beschäftigen. Wenn da jetzt jemand immer wieder einen Rückfall hat oder unehrlich ist, ja, oder vielleicht auch uns am Anfang sehr auf die Probe stellt, was die Beziehung angeht und testet, ob wir wirklich vertrauenswürdig sind oder ob wir gleich aufgeben und im übertragenen Sinne abhauen, dass man sich die Frage stellt, habe ich mit meinen eigenen privaten Hintergründen, sage ich mal, oder meiner Lebenssituation, mein eigenes Ego gerade so im Griff, dass wenn da Rückfälle und Unehrlichkeit und Kränkungen und sowas passieren, dass ich das als Teil der Krankheit, als Teil des Bewältigungsmechanismus oder auch als Beziehungstest auch interpretieren und sehen kann. Ja, also bin ich in der Lage, das zu trennen von meiner eigenen Person? Weil ansonsten wäre die Gefahr viel zu groß, dass man das sozusagen ausagiert und dann am Ende das Gegenüber, Patientin der Patientin, darunter leiden muss. Und dann kann man schon mal sagen, wird überhaupt gar nichts funktionieren.
Und diese Situation wird früher oder später vorkommen, wenn man mit Suchtpatientinnen und Patienten arbeitet. Da hast du völlig recht und darauf sollte man vorbereitet sein.
100%.
Genau. Passend dazu, genau in die ähnliche Kategorie, eher unangenehm, ist ein Punkt, den ich auch von mir selber kenne, durchaus in der ambulanten Psychotherapie, hat man ja häufig auch Pläne, Ideen, was man gerne machen will in den Sitzungen. Und manchmal passt das gar nicht so sehr zum Thema Konsum, sondern man möchte vielleicht ein ganz anderes Thema jetzt mal thematisieren oder angehen. Und dann kann es sein, dass man den Impuls verspürt, wie gesagt, kenne ich auch selber, das Thema mal außen vor zu lassen und mal nicht zu fragen, wie lief's mit Thema Suchtdruck, gab es einen Rückfall, ist es gerade aktuell, sondern das so ein bisschen totschweigen zu wollen implizit, um an anderer Stelle weiterzumachen. Und das ist natürlich was, was auch ganz schön fatale Konsequenzen hat und auch tatsächlich ein Kunstfehler ist, wenn man weiß, dass das Thema Konsum eine Rolle spielt. Ähnlich eigentlich wie so ein bisschen beim Thema Suizidalität ja auch. Das ist was, das geht nicht weg, wenn man es totschweigt. Das hat mein alter Dozent immer für Suizidalität gesagt. Das wird nicht besser, wenn man wie so ein Kind die Augen schließt und dann so tut, es wäre nicht da. Und das ist beim Thema Konsum genauso. Und ich glaube, also ich würde von mir sprechen, aber ich kenne auch Kolleginnen, denen das so geht. Der Impuls ist auf jeden Fall da, zu sagen, wenn ich weniger drüber spreche, wird es vielleicht weniger relevant.
Genau. Und die Gefahr ist auch, dass man mit dem Patienten zusammen dann eben vermeidet. Und was aber damit natürlich nicht gemeint ist, dass man jetzt die ganze Zeit in jeder Stunde immer das Thema Suchtdruck präsent haben muss und immer wieder nur darüber spricht. Sondern es geht eher darum, bin ich bereit, immer wieder mein Bauchgefühl abzuprüfen? Es stimmt gerade irgendwas nicht? Habe ich das Gefühl, da ist irgendwas? Man sagt ja auch nicht so umsonst, dass die Sucht oder der Konsum immer zwischen einem und dem Patienten steht. Das heißt, ist man auch bereit, konfrontativ anzusprechen? Ja, so und so, ich habe das Gefühl, ne, irgendwas ist hier, ne, irgendwas stimmt hier nicht. Gab es irgendwie einen Rückfall? Ist was die letzte Zeit vorgefallen? Also Sachen auch wirklich konkret anzusprechen. Und nicht nur davon auszugehen, und das würde vielleicht sogar eher nochmal so die Kollegin im psychodynamischen Therapiebereich betreffen, dass sie so sehr auf den Prozess, ne, was bringt der Patient mit ein, was hat der unbewusst irgendwie für ein Thema oder was soll Raum kriegen, dass man da auch mal für sich sagt, okay, ich bin auch bereit, eine Psychotherapie auf die Art und Weise zu machen, dass es eben nicht nur so läuft, sondern dass ich das so ein bisschen anpasse zwischendrin, genauso wie du gesagt hast.
Absolut. Auch hier wieder Beispiel Suizidalität. Auch da würden wir ja nicht jede Sitzung, wenn das kein Thema ist, immer wieder neu fragen. Das ist auch was Anfängerinnen oder Anfänger gerne machen, wenn sie sich unsicher sind. Und meistens reagieren die Klienten irgendwann darauf, dass sie sagen, oh, das müssen sie mir nicht jede Stunde fragen. Ich habe gerade keine Selbstmordgedanken. Und aber auch da gilt ja, wenn das Gefühl oder wenn man sagt, okay, jetzt ist was vorgefallen, da sollte ich es mal ansprechen. Und auch hier, genau wie du gesagt hast, sehe ich es beim Thema Konsum.
Ja. Und als letzten Punkt vielleicht, komme ich damit klar, wenn es scheitert? Ja, also bin ich sozusagen generell jemand, der nicht so gut damit klarkommt, wenn Therapien in Anführungszeichen offensichtlich scheitern. Ne? Also auch das ist ja, könnte man eine eigene Folge zu machen, was heißt denn eigentlich scheitern? Aber wenn jetzt zum Beispiel die Person doch sich für den Konsum entscheidet am Ende, ja, oder es doch dazu führt, dass die Therapie abgebrochen wird, komme ich damit klar? Oder ist es was, wo ich ehrlich zu mir selbst sein muss, dass es gerade nicht gut funktionieren würde? Oder auch da wieder, dass ich privat gerade zu viele Themen mit dem Thema Scheitern habe oder mit dem Thema Selbstwert, bin ich eigentlich eine gute Therapeutin oder was auch immer? Und was würde überhaupt Scheitern für mich bedeuten? Also sich vielleicht vorher auch nochmal bewusst zu machen, dass es eigentlich ja wirklich, also aus meiner Sicht eher wenige Dinge gibt, die man wirklich als Scheitern benennen kann, weil es ja auch einfach verschiedene Arten von Ziele oder Erfolge geben kann. Aber sich zumindest darüber Gedanken zu machen. Natürlich bin ich der Meinung, wenn man generell feststellt, dass man ein Problem damit hat, wenn Dinge scheitern, dann sollte man mehr Selbsterfahrung machen. Weil dann, wird man nicht so gut Psychotherapeut oder Psychotherapeutin sein können. Ja? Aber trotzdem finde ich, man muss da einfach ehrlich zu sich sein und sich diese Fragen stellen, weil es beim Thema Konsum vielleicht eher mal so passieren kann, dass man das Gefühl hat, da scheitert was.
Ich denke ehrlicherweise auch, da könnten wir eine ganze Folge zu machen. Ich finde, dieses Thema Scheitern in der Suchtbehandlung hat so viele Facetten und ist auch was Behandlerinnen und Behandler oder auch angehendes Fachpersonal total bewegt. Ich glaube, das ist die häufigste Frage, die mir von Studierenden gestellt wird, ob das denn nicht frustrierend sei, ob das man nicht das Gefühl habe, irgendwie man sei so wie irgendwie Sisyphus mit dem Stein so, dass man ihn immer wieder losrollt und er rollt wieder nach hinten. Und genau, ich glaube, dass dieses Thema ist echt nochmal gesonderte Betrachtung wert. Und ich finde, das Wichtigste, das sage ich da auch immer wie du, dass man da eine eigene Haltung zu haben muss und sich darüber Gedanken machen sollte.
Ja.
Dann würde ich sagen, genau, im Anbetracht der Zeit wenden wir uns noch einem Thema zu, nämlich einem Bereich, den wir bisher ausgelassen haben, der aber in der Suchtbehandlung natürlich auch eine große Rolle spielt, nämlich der ganze Bereich Rehabilitation, Entwöhnung und Soziotherapie. Und hier könnte man sagen, das Besondere bei dem Bereich ist ja, dass in erster Linie der Kostenträger erstmal entscheidet, ob jemand einen Platz kriegt oder nicht. Klassischerweise bei der Rente, die Rentenversicherung oder die Krankenkasse, die den Antrag prüft und im Zweifel dann beispielsweise 6 Wochen Suchtreha oder Entwöhnung, synonym dafür, verordnet. Und dann sind die Leute bei einem in der Reha-Klinik, würden gerne Reha machen und man steht da. Was würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung oder auch anhand von Kolleginnen, die du kennst, die in dem Bereich arbeiten, was spielt da für eine Rolle?
Also, wir gehen jetzt nicht von dem Part aus, was man davor bedenken sollte, wenn man in dem Bereich zum Beispiel Suchtberatung in Zug arbeitet und das mit beantragt. Das würden wir gesondert in einer anderen Folge machen, sondern was ist, wenn ich jetzt als Therapeutin, Psychologin in der Reha arbeite? Da würde ich schon sagen, dass wenn eine Person vielleicht ambivalent motiviert ist, dass es viel ums Thema Motivationsförderung geht. Und Motivationsförderung kann sehr vieles bedeuten. Das muss nicht unbedingt sein Abstinenz, sondern das kann zum Beispiel auch sein, überhaupt erstmal, wie merke ich denn rechtzeitig, dass ich vielleicht wieder auf einem falschen Weg in Anführungszeichen bin. Was kann ein Plan B sein oder ein Plan C, wenn die komplette Abstinenz für mich keine Option ist? Wie merke ich denn, an welchem Punkt ich bin, um mich für eine andere Alternative zu entscheiden? Also einfach generell so ein bisschen eine innere Achtsamkeit für eigene Gefühle, Gedanken, aber auch Ziele und Motivationen zu entwickeln. So, ja, das würde ich sagen, wäre so ein erster Punkt. Genau, was würdest du noch sagen?
Ich würde noch ergänzend hinzufügen, dass ich finde, die Reha ist der Bereich, wo es am ehesten clasht zwischen Erwartungen, die von Kostenträger oder Klinikseite an die Mitarbeitenden gestellt werden und eigenen Ideen oder Vorstellungen für die Patientin. Ich finde, in allen anderen Settings ist man deutlich freier. In der Reha geht es ja so weit sogar, dass spezifische Gruppeninhalte oder Dinge, die besprochen werden müssen mit den Rehabilitanten, festgelegt sind. Und meiner Erfahrung nach, gerade Kollegen in dem Bereich, strugglen da manchmal zwischen, was eben die Anforderung ist, und aber den eigenen Gedanken, was eigentlich jetzt vor allem helfen würde, den Patienten. Und ich kenne das Gefühl sehr gut, wenn man eine Gruppe machen muss, aber eigentlich denkt, boah, die Leute bräuchten jetzt eigentlich was anderes. Und da glaube ich, Mut, ohne natürlich jetzt da die Anforderung, ich will nicht dazu auffordern, da nicht diesen Anforderungen zu entsprechen, aber Mut auch noch die eigenen Ideen und auch das eigene Gefühl damit einfließen zu lassen. Denn häufig ist auch meine Erfahrung, man kann es in der Dokumentation vor den Kostenträgern noch immer gut darstellen, dass man deren Inhalte irgendwie vertreten hat, aber im persönlichen Kontakt eben nochmal die eigene Note, von der man denkt, dass sie wichtig ist für die Suchtpatientinnen und Patienten mit einbringt.
Absolut. Also man kann sich so ein paar allgemeine Blabla-Sätze überlegen, die dann über die Überschrift passen, die man machen soll. Und darunter steckt dann aber zum Beispiel Förderung von Ressourcen, Lebensfähigkeit allgemein verbessern, dass ein Thema Abstinenz auch positiv besetzt ist, eine positive Beziehungsgestaltung zum Fachpersonal, um später auch das Hilfeholen realistischer zu machen, oder auch zwischendrin re-evaluieren, ist immer ein Wort, was alle toll finden. Von der eigenen Abstinenzmotivation hat sich zum Beispiel, wenn man mehrere Monate in der Reha oder Soziotherapie ist, was geändert an der Motivation, was der Patient vielleicht selbst gar nicht bemerkt hat, weil er vielleicht jetzt feststellt, der Suchtdruck ist weniger, ja, und es wird vielleicht doch realistischer. Also das wären so alles Themen, die relevant sind und passend auch zu dem Thema, was wir bei der ambulanten Psychotherapie hatten, zum Thema Emotionsregulation. Das ist natürlich da genauso auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man die Dinge, bei denen man das Gefühl hat, es ist relevant für den Patienten, die einfach in diese Überschriften packt, die man halt machen muss. So, aber es muss nicht unbedingt so sein, dass der Patient von Anfang an 100% motiviert vor einem sitzt, sondern es ist leider auch die Realität, dass man manchmal die authentische Motivation und Ziele mit dem Patienten erst in der Reha entwickelt.
Voll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Immer wenn ich Leute frage, die in Suchtreha waren und mir anhöre, wie die das fanden, der entscheidende Faktor in fast allen Fällen, meiner Erfahrung nach, ob jemand von der Reha profitiert hat oder nicht, war das Personal. weniger das Konzept, weniger jetzt irgendwie das Gebäude oder was auch immer, sondern es ist häufig so, dass jemand sagt, ey, da war Psychologin XY, Pflegekraft Z, besonderer Therapeut A und der oder die, die haben mir einfach so viel mitgegeben, ich hatte so eine gute Beziehung zu denen und davon hat die Reha gelebt. Oder anderes Beispiel, erst jetzt haben wir im Entzug jemanden aufgenommen, die Reha abgebrochen hat, mit der Begründung, dass die behandelnde Psychologin und sie einfach überhaupt nicht klar kamen. Der Rest hat ihr super gefallen, aber dieser Faktor war für sie ausschlaggebend für einen Abbruch. Und das zeigt alle sozusagen Reha-Mitarbeitenden, die hier zuhören, die Reha lebt von euch. Und ihr seid es das, was Reha auch so wertvoll macht für Patientinnen und Patienten.
Nicht immer das Schwimmbad, wie die Patienten immer gerne behaupten.
Oder die Sauna.
Oder die Sauna, alles gibt. Ja. Das Einzelzimmer. Genau.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, würden wir eigentlich zum Ende kommen, oder? Haben wir genug geschwätzt?
Ich würde sagen, absolut. Und jetzt müssen wir einen Fehler sträflich zurücknehmen, den wir bisher gemacht haben, woran man merkt, wir sind, glaube ich, auch neu im Podcast-Game. Denn wir haben bisher eine Abmoderation vergessen. Möchtest du sie übernehmen oder soll ich sie machen?
Auf gar keinen Fall, das machst du.
Okay, dann gucke ich mal, wie ich mich schlage. Ich finde, erfahrene Podcaster sind da immer so sehr, sehr routiniert und fit drin. Also, wenn ihr bis hierhin uns gefolgt habt, freuen wir uns total, wenn ihr uns vielleicht nicht nur hier folgt, sondern auch auf unserem Instagram-Kanal Suchtgespräche mit einem Punkt nach Sucht. Dort werdet ihr informiert über alle neuen Folgen. Wir teilen da Inhalte, die zu dem Podcast folgen und gehen auch gern mit euch in Kontakt. Schickt uns gern euer Feedback dort oder auch an unsere E-Mail-Adresse info@suchtgespräche.de mit AE. Alles Weitere findet ihr auch in den Shownotes und unsere Website suchtgespräche.de ist auch immer ein Besuch wert. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht auch eine Bewertung abgebt, wenn ihr den Podcast empfehlt, wenn ihr ihn weitergebt. All das hilft uns, sichtbarer zu werden und Menschen zu erreichen, denen dieser Podcast helfen würde. Wie habe ich mich geschlagen, Janina?
Ich würde sagen, es war super. Und ich will noch ergänzen für unseren inneren Perfektionismus. Bitte erwartet keine Perfektion, vor allen Dingen bei den Instagram-Sachen, weil wir machen das ja neben unseren Hauptberufen. Das heißt, wir machen das freiwillig in unserer Freizeit, weil wir Spaß dran haben. Das heißt, wir setzen uns jetzt nicht hin und buchen ein, wie bin ich die perfekte Influencerin auf Instagram-Kurs. Ja, leider nein. Und deshalb seid nachsichtig mit uns.
Sehr gute Schlussworte. Damit dir alles Gute und euch da draußen alles Gute.
Bis bald.
Free audio post-production by Alphonic.com.